Eine Vorbemerkung. Unser Thema heute Teil 6, was Menschen heute von Gott trennt, Sünder, heute das Thema sicher. Sicher. Durch Sünde leben wir an Gott vorbei und verfehlen unsere Bestimmung. Aber bei Sünde geht es um mehr als nur um mich und mein Leben als Individuum. Wir sind ja von Gott als soziale Wesen geschaffen, als Wesen, die Gemeinschaft brauchen, in einer Gemeinschaft leben, im Normalfall, und auch Teil einer Gesellschaft sind. Unser persönliches Leben hat Auswirkungen auf unsere Umgebung und unsere Umgebung hat Auswirkungen auf unser persönliches Leben. Deshalb ging es im letzten Thema Reich, sowie auch im heutigen und in weiteren Themen nicht zuerst um eine feststellbare Sünde an mir oder an dir oder an deinen Mitmenschen, sondern zuerst um eine prägende, sündhafte Haltung, die nicht nur einen Menschen persönlich betrifft, sondern auch seine Umgebung und damit gesellschaftsprägend sein kann. Und wir Christen sind doch Teil dieser Gesellschaft. Es geht heute nicht um Sicherheit und Freiheit, die uns Gottes Gebote schenken, sondern vielmehr soll es wie in allen anderen Predigten dieser Serie darum gehen, dass wir Christen uns hinterfragen lassen von Gott. Und heute geht es um die Frage, ob wir die von Gott geschenkte Sicherheit vielleicht falsch verstehen und missbrauchen unserem Gegenüber, den wir manchmal vielleicht gar nicht verstehen, der anders denkt, der uns vielleicht sogar feindlich gegenübersteht. Tada. Früher war alles klarer. Ich bin 1968 geboren, also kein 68er, aber, rechnen, jetzt habt ihr genau richtig gerechnet, 50 Jahre, super. Spätlese, beste Jahrgang. Gut, also 68, damit war der Ost-West-Konflikt ein normaler Bestandteil meiner Kindheit und Jugend. Wir hatten damals nicht nur drei Programme in Hannover, wir hatten auch noch die beiden Ostzonenprogramme dazu. Ja, also wir waren privilegiert und als Familie haben wir ab und zu Ausflüge gemacht und wenn die uns in den Harz zum Beispiel geführt haben, dieses Mittelgebirge da oben im Norden oder so ein bisschen zu unserer Verwandtschaft Richtung Braunschweig, sind wir manchmal auch in die Nähe der Grenze gefahren, diesen riesigen Grenzstreifen, den manche Jüngere hier vielleicht noch aus den Schulbüchern kennen, manch andere vielleicht auch gesehen hat. Und dann haben wir da drüben den nationalen Volksarmisten zugewunken, wie sie uns mit dem Fernglas beobachtet haben, wenn wir auf dem westdeutschen Beobachtungsstand so als Touristen geguckt haben und wir haben uns fotografieren lassen von ihnen. Es war klar, wir waren die Guten und da drüben waren die anderen. In meiner Jugend erlebte ich noch eine andere Front. Ich bin als Teenie Christ geworden. Und war also kein Gemeindekind, kannte nichts von all diesen irgendwie Zersplitterungen und was auch immer innerhalb der Christenheit. Aber ich nahm dann am Rande wahr, dass es das auch in der Christenheit gab, so scheinbar klare Fronten. Zum Beispiel zwischen evangelikalen Freikirchlern und konfessionellen Landeskirchen, zwischen sogenannten konservativen, bibeltreuen und pfingstlerisch-charismatischen Christen. Ich war viel zu jung und zu unreif, um das rational begreifen zu können. Aber es war herrlich einfach. Ich musste mir nämlich kaum weitere Gedanken machen, auf welcher Seite ich stand. Ich war nämlich immer auf der richtigen, auf der guten Seite. Sicherheit ist immer auch Kopfsache. Und umso klarer Fronten zu verlaufen scheinen, umso klarer können wir uns den anderen zuordnen, einordnen, links und rechts, oben, unten, gut, schlecht, wahr und falsch. Das gibt uns häufig ein Gefühl der Sicherheit, wenn auch einer trügerischen Sicherheit. Und gegen ein Sicherheitsbedürfnis ist fast nichts einzuwenden, denn Sicherheit, Schutz, Geborgenheit, das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Und ohne ein grundlegendes Gefühl davon können wir als Individuum und auch nicht als Gesellschaft leben und überleben. Sicherheit, Gewalt, Verzicht und die Bibel. Das mit der Sicherheit, das war auch schon in der Bibel so, bei den Menschen vor vielen, vielen hundert und tausend Jahren. Menschen suchten Sicherheit. Auch das Volk Israel suchte Sicherheit. Eigentlich konnte es wissen, wo Sicherheit zu finden war, nämlich bei Gott, der sie über all die Jahrhunderte schon begleitet hatte. Und doch häufig suchten sie diese Sicherheit, ihre Sicherheit nicht bei Gott. Und deshalb verwundern diese Bibelstellen hier nicht, wenn die Propheten mahnen, denen, die nach Ägypten ziehen, um Hilfe zu bekommen, wird es schlechter gehen. Sie waren auf der Suche sozusagen nach einem starken Alliierten gegen Feinde. Sie verlassen sich auf die große Anzahl der Pferde und Streitwagen und auf starke Reiter. Aber sie schauen nicht auf den Heiligen Israels. Sie fragen nicht nach dem Herrn. Und der Psalmist schreibt, manche Völker verlassen sich auf ihre Heere und Waffen. Wir aber vertrauen dem Herrn, unserem Gott. Aber das Volk Israel misstraute häufig der zugesagten Hilfe Gottes und vertraute mehr der vermeintlichen eigenen Kraft oder der Machtmittel anderer äußerer starker Partner. Und all das endete stets früher oder später in einer Katastrophe. Kommen wir zu dem neutestamentlichen Wort, das wir vorhin von Ingrid schon gelesen bekommen haben, aus Matthäus 5. Das ist ein Wort, das schwierig zu leben ist. Es scheint unserem Grundbedürfnis nach Sicherheit total zu widersprechen. Und wenn ich jetzt unsere iranischen Geschwister einige fragen würde, was sie mit Feindschaft und Gegnern für Erfahrungen gemacht haben, dann wären das häufig ganz andere Erfahrungen, wie wir sie vielleicht kennen, mit größeren Drangsalen und Mühen und Ängsten und. Und dann spricht Jesus dieses Wort hinein. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage, liebt eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. So handelt ihr wie wahre Kinder eures Vaters im Himmel. Denn er lässt die Sonne für Böse und Gute aufgehen und sendet Regen für die Gerechten wie für die Ungerechten. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, was ist daran Besonderes? Das tun sogar die bestechlichen Steuereintreiber. Wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, wodurch unterscheidet ihr euch dann von den anderen Menschen? Das tun sogar die, die Gott nicht kennen. Ihr sollt aber vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Feinde sollen nicht bekämpft, sondern geliebt werden. Jesus stellt fest, dass es solche Schubladen und Einteilungen in unserem Leben gibt. Wir klassifizieren nach Freund und Feind. Nicht immer gleichermaßen, aber doch immer wieder. Dann stellt Jesus aber auch fest, wie Menschen um ihrer Einfachheit und Bequemlichkeit willen das biblische Liebesgebot ihren Möglichkeiten angepasst haben, es verkehrt und eng geführt haben. Deshalb sagt er hier an dieser Stelle, ihr habt gehört, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Deutlich wird, es gab und gibt kein biblisches Gebot, das Nächstenliebe nur auf Gegenseitigkeit beschränkt. Also lieb deinen Feind, wenn der dich auch liebt. Lieb deinen Nächsten, wenn er dich auch liebt. Das steht nirgends. Und für Feinde gleichzeitig nur Hass lehrt, sondern liebe deinen Feind. Jesus fordert uns hier auf, unsere Freund-Feind-Muster aufzugeben, die wir so oft und immer wieder konstruieren. Liebt eure Feinde bedeutet auch, auch wer dir feindlich gegenübertritt, ist dein Nächster. Und Du Christ sollst niemandes Feind sein. Und dieses Gebot ist ernst gemeint, egal wie sich dein Nächster zu dir stellt. Das Begleitbuch, was wir ja auch im Vorlauf hier in den Folien nochmal gezeigt haben, was am Büchertisch auch erhältlich ist, der Autor Dietz ist nicht der Erste, der dies eine ungeheure Zumutung nennt. Dass wir uns nicht von unserem Sicherheitsbedürfnis, sondern vom Vertrauen auf Gottes Fürsorge leiten lassen. Dass es wahr ist, dass es stimmt und dass es richtig und gut ist, diesem Gebot zu folgen. Es ist eine Zumutung, dass wir uns in unserer Begegnung mit dem vermeintlichen Feind nicht von Machterhalt, Abschreckung und Vergeltungsbereitschaft leiten lassen. Ein Beispiel, eine Geschichte, die uns dieses Thema von Sicherheit, von falscher Sicherheit und Umgang mit dem Feind vor Augen führt, ist Der Herr der Ringe, ein Roman von des katholischen Christen Ronald Reuel Tolkien. In dieser Geschichte dreht sich alles um den Besitz, den Gebrauch und die Zerstörung eines Ringes, des Ringes der Macht. Wer ihn trägt, ist unsichtbar und gewinnt dadurch eine trügerische Sicherheit. Aber die dunkle Seite des Ringes ist so stark, dass sie den Ringträger langsam aber sicher in eine zerstörerische Abhängigkeit bringen. Und nur der dunkle Herr Sauron vermag, diese Macht zu beherrschen. Er will sie gezielt missbrauchen, um zu vernichten und zu unterdrücken. Aber am Anfang der Geschichte finden wir, dass der Ring in den Händen der freien Völker geraten ist. Dargestellt durch eine Gruppe völlig unterschiedlicher Gefährten. Und sie fragen sich, wie mit dieser Macht umzugehen ist. Da ist der Mensch Boromir. Er meint, bei diesem Ring handelt es sich um ein Geschenk. Wir sollten ihn unbedingt verwenden, um mit großer Macht dem Bösen entgegentreten zu können. Das Problem ist nur, die Menschen hatten schon diverse Ringe. Und alles ist in einer großen Katastrophe geendet und die menschlichen Könige sind dem Bösen verfallen und der Macht des Ringes. Dann ist da Vertreter eines anderen Volkes, der Zwerg Gimli. Sein Volk weiß sich von niemandem so recht geliebt. Man weiß nicht, ob ihre Zurückgezogenheit freiwillig gewählt oder aus Trotz ist. Misstrauen erfüllt sie. Und deshalb soll auch niemand diesen Ring haben, damit er nicht Macht bekommt, auch über sie. Also muss der Ring sogleich zerstört werden durch seine Kraft und Axt. Doch als er zuschlägt, erweist sich der Ring als unzerstörbar durch irgendwelche Kraft und Macht, die irgendwelche Völker, Menschen, Zwerge, Elben oder sonst was haben könnten. Und stattdessen zerbricht bei dem Schlag seine Axt. Und dann sind da noch Leute eines unscheinbaren Volkes, der Hobbits. Sie sehen ihren Job für vollendet an, als sie auf die starken, schönen, mächtigen, weisen Personen treffen. Jetzt nix wie heim ins beschauliche Auenland. Doch dann wird ihnen klar, dass wenn sie das Problem ignorieren, es nur aufschieben. Es wird früher oder später zurückkommen, wahrscheinlich viel schlimmer als jetzt. Am Ende hat der Zauberer Gandalf den Durchblick in der Beratung. Der Ring muss mitten ins Reich des Bösen, um im Feuer des Schicksalsberges zerstört zu werden. Aber das hat ja eine Konsequenz. Man muss sich in die größte Gefahr begeben, einer Übermacht gegenübertreten, ohne auch nur annähernd genug Kraft zu haben, sich wehren zu können oder einen Ausweg zu finden. Wer übernimmt diesen Job? Wer meldet sich? Schweigen in der Beratung. Und dann meldet sich zur Überraschung aller der Hobbit Frodo. Und die Hobbits haben ja keine Magie der Zauberer, keine Stärke der Zwerge, keine Geschicklichkeit der Elben, keine Kampfbereitschaft der Menschen. Was befähigt sie, diese unscheinbaren, kleinen, mit pelzigen, großen Füßen ausgestatteten Wesen? Zunächst einmal haben sie nicht die Schwächen der anderen. Zum Beispiel scheuen sie nicht, Verantwortung zu übernehmen. Ihnen mangelt es nicht an Solidarität mit anderen. Und sie sind nicht wie die Menschen von der Macht besessen. Was bringen sie aber positiv mit? Nun, sie laufen trotz aller Angst nicht davon, sondern stellen sich diese Herausforderung, auch ihre Angst. Und wie drückt sich das aus? Zunächst einmal wissen sie, dass sie es nicht allein schaffen können. Frodo wird am Ende ohne seinen Freund Sam es nie schaffen. Sie haben die Stärke, um Hilfe zu bitten und diese anzunehmen und versuchen nicht zu kalkulieren, was gar nicht zu kalkulieren ist. Sie stellen sich der Herausforderung, obwohl sie gar keine Ahnung haben, was auf sie zukommt. Es ist ihr Zeitpunkt und kein anderer erklärt sich bereit. Und sie sind bereit, Verantwortung zu übernehmen, soweit sie das können. Und nicht aus einem Gefühl falscher Übermacht heraus. Und zuletzt noch sind sie fähig zu Mitgefühl. Das heißt, sie sehen den anderen nicht nur im Licht der eigenen Ziele, ganz allgemein gesprochen, sondern sind sensibel für die Gefühle des anderen, des Gegenübers, des auch feindgesinnten Gegenübers, des Andersdenkenden. Das wird deutlich, als Frodo nicht bereit ist, einen ausgesprochen lebensbedrohlichen Feind, Gollum, zu töten, obwohl sein Freund Sam ihn dazu drängt und obwohl es mehr als sinnvoll erscheint. Nein, sagt Frodo, er erkennt in Gollum das zerrissene Wesen, welches er ist. Und in all diesem ist Frodo ein Vorbild für einen sinnvollen Umgang mit Feinden, so wie Gott es uns gebietet, mit Andersdenken, denn mit Menschen, die ganz andere Standpunkte haben. Sicherheit und Fundamentalismus. Wie verhilft uns diese Geschichte noch, uns Christen Gottes Willen im Umgang mit unserer oft falschen Sicherheit oder der auch meines Gegenübers zu leben und umzugehen? Zunächst einmal, was bedeutet Fundamentalismus? Was beinhaltet das? Es drückt eine Zurückgezogenheit auf ein einfachstes Weltbild aus. Entweder oder, schwarz oder weiß. Solcher Mensch ist tief in sich unsicher und muss deshalb umso lauter trompeten, die Wahrheit zu kennen, zu haben und zu leben. Es gibt eine gute und richtige und eine schlechte und eine falsche Seite. So einfach ist das. Es wird sich aufgeplustert, um bedrohlich zu wirken, gekämpft mit den vorhandenen Mitteln gegen alle anderen. Vielleicht verstehen sich sogar solche Menschen als Märtyrer für eine gerechte Sache oder, wenn es Christen sind, als Vertreter Jesu auf Erden. Dann kämpfe ich wie ein Boromir, der Mensch, oder wie Gimli, der Zwerg, es tun würden, mit der ihnen zur Verfügung stehenden, aber nie ausreichenden Kraft. Ich erreiche mein Gegenüber gar nicht. Ich verteidige mich nur oder ich kämpfe ihn nieder. Begegnung findet nicht statt. Oder falls ich zu stolz und zu bequem bin, ziehe ich mich zurück, wie einige Elbenvölker es in der Geschichte tun oder wie die Hobbits es zunächst am liebsten tun wollten. Und dann drückt sich Fundamentalismus auch in aggressiver Abwertung eines anderen aus, sei es verbal oder nonverbal. Der andere soll nicht nur hören, nein, er soll spüren, wie falsch er liegt. Wie gesagt, Sam hätte Gollum des Öfteren zusammen getötet und hätte ihn wohl öfter ohne Frodos Eingreifen schon einen Kopf kürzer gemacht. Sam hielt die Andersartigkeit dieses Gollums nicht aus. Er wollte sich ihn nicht stellen, er wollte kurzen Prozess machen, ein Ende setzen. Laut einer Umfrage vor einigen Monaten sahen über 75% der Deutschen die geringe Toleranz gegenüber anderen Meinungen als aktuell großes bis sehr großes Gesellschaftsproblem. Fundamentalismus ist also spürbar in unserem Land, ist kein Nebenschauplatz. Die Organisatoren von Deutschland spricht glauben, man kann etwas dagegen unternehmen. Das war eine bundesweit beachtete Aktion. Am 23. September hat sie gut 20.000 Menschen zwischen 18 und 97 Jahren in regionaler Nähe zusammengeführt. Und zwar Menschen, die in wichtigen politischen, gesellschaftlichen oder anderen Wertfragen völlig unterschiedlich denken. Das Ziel war es, dass sie gegenüber die Meinungen des anderen kennenlernen. Dass Menschen mit gegensätzlichen Meinungen ins Gespräch kommen, konkret, zu zweit, mit Zeit füreinander. Da wäre ich gern dabei gewesen. Leider kam meine Bewerbung zu spät. Wie gehen wir mit Andersdenkenden um? Und deshalb die Frage Fundamentalismus und Christen. Wenn wir als Christen das Liebesgebot auch der Feinde ernst nehmen wollen, müssen wir unterscheiden lernen. Denn wir können, so Zitat aus dem Begleitbuch, unser nicht fundamentalistisches Denken, können auch wir Christen zu einem reinen Standpunkt machen. Und der verhindert jede Kommunikation, jede Begegnung mit dem Andersdenkenden. Wir suchen ihn dann gar nicht zu verstehen. Wir geben ihm auch keinen Raum, er selbst zu sein, sie selbst zu sein. Sind wir uns bewusst, dass die ersten Christen die Menschen vom Weg waren und nicht vom Standpunkt? Dass unsere Nachfolge ein Wachsen und Reifen ist, ein Bezeugen, aber keinesfalls ein Besitzen. Natürlich können wir als Christen klare Meinungen zu Fragen des Lebens, der Gesellschaft und des Glaubens haben. Sogar eigenartige Meinungen, die es auch unter Christen manchmal geben soll. Entscheidend ist jedoch unsere Haltung, unser Umgang mit unseren Wahrheiten, mit unseren Überzeugungen, was uns wichtig ist und richtig erscheint, dem anderen gegenüber. Wir müssen uns auch kritisch hinterfragen lassen, beziehungsweise selbst hinterfragen. Soll mir meine Haltung nur helfen, mich aus Auseinandersetzungen mit anderen rauszuhalten, mich zu beschützen, mich abzugrenzen? Kann ich andere Überzeugungen stehen lassen? Gibt es Übereinstimmungen, die mir helfen, die anderen Unvereinbarkeiten dulden zu können? Ganz wichtig, ich kann Gott nicht einfach grundsätzlich zum Zeugen meiner Überzeugungen machen, egal wie lang ich schon Christ bin. Gott ist und bleibt größer und deshalb bleibt meine Erkenntnis immer nur Stückwerk, so schreibt das Paulus. An anderer Stelle, an Timotheus schreibt er, das wird Gott zu der von ihm bestimmten Zeit geschehen lassen. Er, der Vollkommene und alleinige Herrscher, der König über alle Könige und der Herr über alle Herren, er, der als einziger Unsterblichkeit besitzt und der in einem unzugänglichen Licht wohnt, er, den kein Mensch je gesehen hat, den kein Mensch je sehen kann. Ihm gebühren Ehre und Macht für immer und ewig. Und an die Korinther schreibt Paulus, Wissen kann uns ein Gefühl von Wichtigkeit verleihen, doch nur die Liebe baut die Gemeinde wirklich auf. Wer behauptet, alle Antworten zu kennen, hat in Wirklichkeit kaum begriffen, auf welche Erkenntnis es ankommt. Doch wer Gott liebt, der ist von Gott erkannt. Wie kann man so leben? Kann man so leben? Ein zeitgenössisches Vorbild ist Martin Luther King. Dieser schwarzamerikanische Theologe und Bürgerrechtler, der viel persönliche Anfeindungen erlebt hat und im 1968, in meinem Geburtsjahr, im Alter von 39 Jahren, aufgrund seines Engagements für seine schwarzamerikanischen Mitmenschen, Mitbürger, ermordet wurde. Er sah in der Feindesliebe keine fromme Schwärmerei, sondern eine unbedingte Notwendigkeit. Er musste Polizeigewalt erdulden, ertragen und auch sehen, wie andere das ertragen mussten. Andere Widrigkeiten kamen hinzu. Und doch war er der Überzeugung, dass alle Menschen Gefallene und Ebenbilder Gottes sind. Und kam deshalb zu einer auf dem Hintergrund seines Lebens erstaunlichen Aussage. Wir müssen erkennen, dass die böse Tat eines Menschen niemals sein ganzes Wesen ausdrückt. Ein guter Zug wird sich auch bei unserem bösesten Feind finden lassen. Jeder von uns ist irgendwie gespalten. In unserem Innern tobt ein beständiger Bürgerkrieg. Kings Leben gegenüber einer schier unüberwindbaren Macht bestärkte viele seiner schwarzen Mitbürger überhaupt erst zum Aufbegehren gegen die ihn feindlich gesonnenen Weißen. Und dazu einem überwiegend friedlichen Aufbegehren, welches große Früchte trug, auch wenn es noch viele, viele Jahre dauerte, bis sich Dinge grundsätzlich änderten. Und all das war geboren, diese großen gesellschaftlichen Veränderungen aus der Überzeugung, dass wir Menschen vor Gott alle geliebte, aber unvollkommene Geschöpfe sind, die seiner Gnade bedürfen. Deshalb dürfen wir Christen auf Gottes Kraft, Weisheit und Hilfe auch im Angesicht von Andersdenkenden, von Feinden, von Menschen mit anderen Standpunkten, egal wie laut und wie aufgeplustert sie uns gegenübertreten, auf Gottes Kraft, Weisheit und Hilfe vertrauen und sollen nicht auf unsere eigenen Sicherheiten und vermeintlichen Stärken zurückgreifen oder uns entziehen oder uns versuchen, stärker zu machen, als wir sind. Wenn du, Christ, das nächste Mal versucht bist, in der Begegnung mit einem Andersdenkenden gegenüber dich zu erheben, weil du denkst, richtiger, wahrer oder ähnlich zu sein, dann bedenke vielleicht Römer 5, Vers 8. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, für dich starb, für mich starb, als wir noch Sünder waren. Im übertragenen Sinne könnten wir auch sagen, als wir noch Feind waren. Und deshalb ist der vermeintliche Feind dir gegenüber vielleicht einer, welchen Gott durch dich mit seiner Liebe berühren will, damit er vom Feind Gottes zum Kind Gottes wird. Ein Christ hat das beste, weil stabilste Fundament von Sicherheit, das Leben überhaupt haben kann. Und angesichts dieser Sicherheit braucht er nie als Fundamentalist leben und seinen Feinden bzw. Andersdenkenden feindlich und fundamentalistisch begegnen. Unser Auftrag ist es, auf dem Weg zu bleiben mit Jesus und Zeuge für ihn zu sein. Amen.